ich habe es im Gedanken dann noch bewusster, als wenn ich es einfach nur singe. Zumindest geht es mir manchmal so, wenn ich es bewusst lesen kann, dann geht es manchmal doch noch tiefer. Meine Großeltern sind leider, oder auch in meiner Verwandtschaft, sind die Personen leider nicht so alt geworden. Eher so, ja, um die 83, 85 ist so das Älteste. Und morgen feiern wir einen Geburtstag, nicht aus meiner Verwandtschaft, aber der Vorteil, wenn man heiratet, dann kommen noch mehr Verwandte dazu. Kann auch ein Nachteil sein, aber in dem Fall ist ein Vorteil. Die Großtante von meiner Frau wird nicht morgen, aber am Dienstag wird sie 100 Jahre alt. Und sie wohnt in der Örtlimatt. Jetzt durch Corona ist es natürlich ein bisschen herausfordernder, so Geburtstag zu feiern. Ja, deswegen haben wir beschlossen, wir sitzen dann draußen irgendwo. Morgen dürfen wir uns den Hintern abfrieren. Aber sie kann sich darüber freuen. Sie sieht uns zwar nicht mehr so richtig, sie sieht nur noch so die Umrisse und hört auch nicht mehr so gut. Aber ich denke, wenn sie weiß, dass wir da sind und glücklich darüber sind, dass sie so alt wird, wird sie das dennoch genießen. Und bei so einem Geburtstag und auch bei anderen, bei Feiertagen oder irgendwelchen besonderen Anlässen, ist es normal, dass man Glückwünsche dem anderen übergibt. Und ich habe mir gedacht, warum nicht auch euch Wünsche mitgeben? Ich wünsche euch nicht viel Freude, nicht die Gesundheit, nicht das Vermögen, nicht gute Freundschaften, nicht die Erholung und auch nicht den Schutz vor allem Unheil. So, wie fühlt ihr euch? Wie bitte? Prima? Ja, also ihr lasst euch nicht an euch rankommen, wenn ich euch irgendwie so blöde Wünsche mache. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Aber vielleicht habt ihr so den Eindruck, ja, was will denn der jetzt da vorne? Was erlaubt er sich, dass er uns nichts Gutes wünscht? Der kann uns mal gestohlen bleiben. Vielleicht seid ihr auch enttäuscht. Oder vielleicht denkt der ein oder andere, da fehlt doch noch was. So, der Matti hat irgendwie so die Bewegung gemacht. Da fehlt noch was. Ehrlich gesagt freue ich mich, wenn ihr so einen komischen Eindruck hattet. Wenn ihr euch schlecht gefühlt habt und gedacht habt, was will denn der jetzt da vorne? Nicht, weil ich prinzipiell euch was Schlechtes wünsche und wünsche, dass ihr euch schlecht fühlt, sondern ganz im Gegenteil, dass ihr jetzt so den Eindruck habt, irgendwie fehlt doch was. Das kann doch nicht das Ganze gewesen sein. Weil wenn wir nur die Worte, die ich vorhin gesagt habe, betrachte, dann sind sie erstmal nur negativ. Aber wenn ich noch weiter fahre, werden sie vielleicht positiver. Wie gesagt, ich wünsche euch nicht viel Freude, nicht die Gesundheit, ja, ihr müsst nochmal anhören, nicht das Vermögen, nicht die guten Freundschaften, nicht die Erholung und nicht den Schutz vor allem Unheil, sondern ich wünsche euch den Blick, den richtigen Blick für die Dinge, den Gesamtblick des Ganzen und nicht nur den einzelnen Moment. In Lukas 9, Vers 25 steht nach der Hoffnung für alle, denn was gewinnt ein Mensch, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er aber dabei sich selber verliert oder Schaden nimmt? Also, was hilft es uns, wenn wir gesund sind, wenn wir viel Vermögen haben, wenn wir die besten Freundschaften haben, wenn uns nichts passiert und uns doch irgendwie was Entscheidendes fehlt oder gar verloren geht? Das heißt, wir sollen nicht einfach nur den Moment jetzt betrachten, weil der kann entweder super schön sein oder total schlecht, sondern dass wir einfach das Ganze betrachten. Und so kann der einzelne Moment vielleicht ganz anders bewertet werden. Dann ist er vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich in dem Moment habe. Und ich behaupte, dass es sich mit dem Glauben auch ähnlich verhalten kann. In dem einen Moment kann ich total den Eindruck haben, boah, ich bin voll auf guter Linie. Gott und ich sind super Freunde, wir können miteinander kommunizieren, wir verstehen einander. Und im anderen Moment fragen wir uns, ja, wo ist denn Gott? Wie kann er das zulassen? Denn Glauben haben Satan und seine Engel auch. Wie es in Jakobus 2, Vers 19 heißt, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Du tust recht daran, die Teufel glauben es auch und zittern. Also der Glaube allein, so das Wissen allein, dass es Gott gibt, das ist nicht alles. Es geht vielmehr um das Vertrauen, um die Beziehung, die wir auch mit Gott haben können, dass wir sein Wort auch richtig verstehen können, dass wir das glauben, was er uns verspricht und worauf wir uns auch verlassen können. Schlagt mit mir auf die Bibel in Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11. Hebräer Kapitel 11 ist so eins meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Weil dort geht es so um den Glauben von den Glaubenshelden, die Glaubenszeugen, die Menschen, von denen in der Bibel berichtet wird und was ihr Glaube so ausgemacht hat. Hebräer Kapitel 11 und dort Vers 1. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also Glaube bedeutet, dass ich auch an etwas glauben kann, was ich nicht sehe. Dass wenn ich Gott nicht sehe, dass ich trotzdem glauben kann, dass es Gott gibt. Weil ich Gott erlebe. Und es ist ein Nichtzweifeln daran, dass es ihn wirklich gibt. Und der Hebräer 11 spricht wirklich über den Glauben von verschiedenen Vorfahren, die wir haben. Und es lohnt sich, das Kapitel nochmal in Ruhe einfach durchzugehen. Und das Kapitel hört mit den Worten auf in Vers 39 und Vers 40. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Also es gab eine Verheißung, aber sie haben sie doch noch nicht erlangt. Da Gott für uns, etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Also in Gottes Wort von Anfang an gibt es eigentlich die Verheißung, dass Gott mit uns zusammen sein möchte, dass Gott wieder alles herstellen möchte. Und das haben sie noch nicht erlangt, als sie gestorben sind. Sondern das werden wir alle gemeinsam erleben können, wenn Jesus Christus wieder auf diese Erde kommt. Und sie hatten ihr Vertrauen in Gott gelegt und warten, insofern man als Toter warten kann, eigentlich darauf, mit uns alle die Wiederkunft Christi zu erleben und die dadurch verbundenen Erfüllung seiner Worte und auch die damit verbundene Auferstehung von den Toten. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das gleiche Vertrauen aufbauen können wie unsere Vorfahren hier, von denen berichtet wird. In Johannes 14, Vers 12 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Er wird noch größere Werke als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Klar, wir werden wahrscheinlich nicht qualitativ größere Werke als Jesus tun, aber quantitativ. Das heißt, wir können viel mehr Menschen erreichen, als Jesus in seiner kurzen Lebenszeit hatte. Doch die Frage, die wir uns vielleicht stellen, ist, ja, wenn ich mich selber betrachte, was kann ich schon Gutes tun? Ich bin doch ein Sünder. Was kann ich schon Gutes tun? Wie soll das gehen, dass ich größere Werke als Jesus vollbringen kann? Ich möchte euch gern einen simplen und einfachen Vergleich darbieten. Ich nenne euch zwei Begriffe, die haben nicht automatisch miteinander zu tun. Der erste Begriff ist Donald Trump und der zweite Begriff ist Obdachloser. Ich denke, auch wenn ich euch jetzt nicht gesagt hätte, ihr solltet euch vorher Gedanken machen zu den Begriffen, automatisch fängt es in unseren Köpfen an zu rattern. Wir haben so eine Schublade an unserem Schrank und dort ist so eine Schublade, bei mir ist sie weiter unten, wo Trump draufsteht. Da haben wir so unsere Gedanken, die wir uns über die Person machen und da stecken wir all unsere Gedanken rein. All die Ideen, die wir über die Person haben, all die Vorurteile. Und dann haben wir eine andere Schublade, da steht Obdachloser und haben vielleicht auch so unsere Gedanken, Erfahrungen, die wir mit der Person oder mit, ja, einfach wenn wir jemand gesehen haben, wo wir automatisch in irgendeine Schublade reinstecken. Und das passiert allzu schnell, ohne dass wir den Obdachlosen vielleicht persönlich kennengelernt haben. Haben wir uns die Zeit genommen, mal mit der Person ins Gespräch zu kommen, zu erleben, warum die Person dort sitzt und am Betteln ist? Gehört sie wirklich zu all den Personen, die eigentlich zu Hause alles haben und nur dort sitzen, um noch mehr zu bekommen, um auf das Mitleid zu schüren? Oder ist es eine Person, die wirklich alles gegeben hat und nichts bekommen hat? Unsere Umgebung, die Gesellschaft, unsere Erfahrung und alles Mögliche prägen unsere Bilder, die wir uns von anderen Personen machen. Und ich wage zu behaupten, dass es genauso ist mit unserem Bild, was wir über Gott haben. Die Umgebung, die Erfahrung, die wir machen, vielleicht die Kirche, in der wir groß geworden sind, alles hat irgendwie Einfluss darauf, wie unser Gottesbild sein kann. Vor allem bei unseren Kindern ist der Einfluss dessen, wie wir als Eltern mit unseren Kindern umgehen oder auch als Gemeindeglieder mit den Kindern umgehen, was das erste Bild von Gott prägt. Und unser Gottesbild prägt automatisch auch die Beziehung, die ich mit Gott habe. Weil wenn ich einen Menschen gern habe, dann verbringe ich gern Zeit mit ihm. Aber wenn ich einen Menschen nicht so gern habe, dann beiße ich mir in den Hintern, um mich davon zu katapultieren. Und genauso ist es auch mit Gott. Wenn ich ein gutes Bild von Gott habe, dann verbringe ich gern Zeit mit ihm. Aber wenn ich nur die Situation betrachte, wo ich Gott erlebt habe als was Schreckliches, dann möchte ich Gott am liebsten meiden und verbringe so wenig Zeit wie möglich mit Gott. Ich habe meine Predigt eigentlich mit den Worten überschrieben: Ich bin ein Atheist, ich, Stefan Münch, bin ein Atheist. Das wird dann noch herausfordernder, Matti. Und zu Anfang möchte ich euch erklären, wieso ich behaupten möchte, dass ich mich als Atheisten bezeichnen könnte, obwohl ich hier vorne stehe und in der adventistischen Gemeinde die Predigt halte. Und warum ich behaupten möchte, dass Adventisten und Atheisten so vom Grundgedanken gar nicht so verschieden sind. Und dann möchte ich noch ein paar Aspekte vom biblischen Gottesbild beantworten und schauen, wie wir das gemeinsam miteinander auch abrunden können. Amoklauf in den Straßen Wiens, mehrere verletzte und tote, traumatisierte Menschen, Trauerfeier, Plakate mit Aufschriften, wieso? Warum? Wie konnte Gott das zulassen? Eine Vergewaltigung oder eine körperliche Behinderung, wir machen uns Gedanken, Vorwürfe, wieso ich? Warum straft mich Gott? Die Bibel, Gebote, Vorschriften, Zwang? Keine Freiheit, Manipulation, Gehirnwäsche, Gruppenzwang, strafender Gott, Gott des Krieges, Höllenfeuer. Was ist das für ein Gott, der straft, manipuliert, uns zwingt und kein Interesse an uns hat? Das ist das Bild, was viele Menschen von Gott haben. Und deshalb fällt es vielen Menschen auch schwer, eine Beziehung zu so einem Gott aufzubauen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne eine Beziehung zu so einem Gott haben möchte, den ich gerade beschrieben habe. Und ich finde, Sie haben völlig recht, wenn Gott wirklich so wäre, wie die meisten in ihren Vorstellungen haben, dann will ich auch nicht eine Beziehung zu ihm haben. Und deshalb wage ich zu behaupten, dann kann ich mich genauso gut als Atheist bezeichnen, weil ich nicht an solch einen Gott glauben kann, wie die meisten glauben. Die Atheisten sind Atheisten, weil sie an solch einen Gott nicht glauben können. Wir Adventisten sind Adventisten, unter anderem, weil wir auch nicht an solch einen Gott glauben können. Und wir Gott ganz anders erlebt haben. Während meiner Zeit in der Josia-Missionsschule oder auch bei der Buchevangelisation hier in der Schweiz, als ich von Haus zu Haus gegangen bin und dort Bücher verkauft habe, waren die Reaktionen der Menschen ganz unterschiedlich. Die einen haben die Tür aufgemacht und gesagt, ja, komm rein, wir haben schon immer darauf gewartet, dass jemand vorbeikommt, so eine wandelnder Buchladen, habe ich von einem Gemeindeglied in Bar gehört, die so durch zur Gemeinde gekommen ist. Der hat sich gefreut, endlich mal gute Kinderbücher, und die muss ich nicht irgendwo suchen in dem ganzen Stress mit den Kindern, sondern der Buchladen kommt zu mir nach Hause. Aber es gibt auch andere Situationen, wo die Leute, wenn ich klingel und diese Sprechanlage ist und dann, kein Interesse. Oder einfach die Tür zuhauen, bevor sie zuhauen, dann noch sagen, ich bin Atheist und kein Interesse daran. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo eher das Zweite war, wobei die Person nicht die Tür zugehauen hat, aber gesagt hat, sie ist enttäuscht von Gemeinde, also von Kirche. Und als sie mir so ein bisschen erzählt hat, dass sie hat mir gesagt, ihr Sohn ist vor kurzem gestorben und von der Kirche ist sie auch so enttäuscht, sie kann nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt. Und ich habe ihr dann erzählt, dass vor ein paar Jahren ist ein Bekannter von mir gestorben, auch ein ATWA-Leiter, so wie ich, der war 25 Jahre alt. Und ist an Leukämie verstorben, und wo man sich dann auch so Fragen stellt, ja, warum muss so ein junger Mensch sterben? Wie kann Gott es zulassen? Für mich sind immer noch nicht alle Fragen geklärt. Warum gerade dieser junge Mann sterben musste. Aber so wie ich Gott erlebt habe und von dem ich lese, weiß ich, dass Gott nicht schuld daran ist. Und dass Gott eigentlich möchte, dass wir alle leben können. Und dass er uns aus dem Tod herausziehen kann. Kann es sein, dass wir als Christen oder Adventisten auch ein falsches Gottesbild manchmal haben? Dass wir das so pflegen und hegen und zufrieden sind? Heute Morgen war auch so die Frage, bei uns zumindest in der Sabbatschule, ob das einfach ist, wenn wir wissen, dass wir auf Gott angewiesen sind. Und ehrlich gesagt, ist es nicht immer einfach. So geht's mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So zu sagen, okay, ich bin Gott, auf Gott angewiesen, und so das, was ich selber, die Talente, die ich habe, ich kann doch hier 1,25 Meter weit springen. Das ist doch schon was Cooles. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, was für ein Gottesbild habe ich? Was hat mein Gottesbild geprägt? Sind dort vielleicht auch falsche Vorstellungen, die ich von Gott habe? Schauen wir uns den Anfang der Bibel an. In 1. Mose Kapitel 1. Und ich glaube, Vers 21. Vers 31. 1. Mose 1, Vers 31. Also nachdem Gott alles geschaffen hat, heißt es in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, Es war sehr gut. Und es wurde Abend und morgen der sechste Tag. Es war sehr gut. Und es heißt in der Offenbarung am Ende der Bibel in Kapitel 21, Offenbarung 21 und dort die ersten 5 Verse, wo es über das neue Jerusalem spricht. Offenbarung 21, die ersten 5 Verse. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie für einen Mann, wie für ihren Mann geschmückte Braut. Also als ich Tamar das erste Mal gesehen habe, als wir geheiratet haben, habe ich gedacht, boah, Hammer. Klar habe ich Tamar auch schon vorher gesehen, aber sie doch nochmal in diesem schönen Kleid zu sehen, ist schon was Schönes. Und so beschreibt Gott eigentlich das, wenn wir das neue Jerusalem sehen. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Alle, die schon mal Adwa erlebt haben, die wissen, Zelten, Bivakieren, das ist was Cooles. Da sind wir wirklich mitten in der Natur, sind alle irgendwie beieinander. Und das wird hier beschrieben, wenn Gott uns begegnet. Dann ist das Zelt Gottes einfach mitten unter uns. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nationen sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird ihre Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also wir haben am Anfang ist alles sehr gut und am Ende ist wieder alles perfekt. Aber jetzt leben wir doch in der Welt, wo wir merken, ist doch nicht alles so perfekt. Am Anfang ist es, dass Gott und Mensch auf einer Ebene sind. Gott begegnet dem Menschen im Garten Eden und verkehrt mit ihnen und spricht mit ihnen ganz persönlich. Und wir haben heute Morgen, zumindest bei den Erwachsenen-Lektionen, haben wir auch die Geschichte davon gelesen, wo Adam und Eva gesündigt haben und wo Gott Adam und Eva ruft, weil sie sich versteckt haben und fragt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Irgendwie ist in der Verbindung, die wir mit Gott haben, ist irgendwie so ein Riss reingekommen. Der Mensch versteckt sich vor Gott. Und der Mensch hat nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie hier rüber zu kommen, sondern fällt eigentlich in dieses große Loch. Weil durch die Sünde kam Zweifel an Gottes Wort, dass es keinen Tod gibt, dass wir sein werden wie Gott und dass Gott uns auch was vorenthält. Und damit ist er ungerecht und lieblos. Und auch die Beziehung zwischen den Menschen ging kaputt. Man weist dem anderen die Schuld zu und der weist dann wieder jemand anders die Schuld zu und letztendlich landet die Schuld wieder bei Gott, weil er hat uns ja alle erschaffen. Aber Gott ist es, der auf den Menschen zukommt. Nicht um den Mensch zu verurteilen, sondern um dem Mensch auf Augenhöhe zu begegnen. Um nachzufragen, ja, was ist denn da passiert? Erzähl mal. Und Adam und Eva haben diese Chance nicht wahrgenommen. Aber Gott kommt wieder auf sie zu, denn sie haben versucht, sich irgendwie mit ihrem Feigenschutz, mit diesen feigen Blättern irgendwie so einen Schutz zu machen. Und Gott sagt, hey, hier ist was Richtiges. Und das erste Tier musste sterben und hat ihnen so Kleider gemacht. Denn wir können uns nicht selbst retten. Gott ist es, der uns rettet. Wir sind angewiesen auf die Hilfe Gottes. Ich finde Jesaja 59, könnt ihr gern mit mir aufschlagen, Jesaja 59. Und dort die ersten zwei Verse, die finde ich richtig gut. Und deswegen möchte ich sie mit euch auch lesen. Jesaja 59, die ersten zwei Verse. Da steckt viel Substanz drin in den beiden Versen. Jesaja 59, Verse 1 und 2. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also wir sind es letztendlich gewesen, die so eine Kluft zwischen Gott und Mensch gemacht haben. Und dadurch haben wir nicht mehr die Möglichkeit, mit ihm in Verbindung zu treten. Und durch Römer 6, Vers 23 wissen wir, denn der Sünde sollt, also der Preis für die Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also wenn das unser Leben ist und wir die Sünde hineinlassen, dann durchdrängt es unser ganzes Leben. Und wir können, ja, lassen wir es erstmal so. Und die Sünde hat Wirkung auf unser ganzes Sein. Im Talmud, das ist ein wichtiges jüdisches Schriftstück, wird geschrieben, und ich denke, wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal diese Wörter gehört. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ich kann jetzt versuchen, so wie der Wurm das gemacht hat, sich in den Hintern gebissen und irgendwie davon katapultiert, und wo der Matti dann gesagt hat, ich kann mir nicht selber in den Hintern beißen und mich irgendwie in den Himmel katapultieren. Und ich kann nicht anfangen, jetzt irgendwie durch gute Taten das Schlechte irgendwie wieder gut zu machen. Leider haben wir nur sehr kleine Gläser hier in der Gemeinde. Ich kann auch nicht anfangen zu sagen, okay, ich fange nochmal bei Null an und fülle das dann nochmal auf. Irgendwie ist die Sünde dann immer noch da. Ich kann mich selber nicht retten. Das Einzige, was möglich ist, ist, wenn ich die Sünde von Gott vernichten lasse und wieder neu geboren werde und wieder neu anfange und mich von ihm wieder befüllen lasse. Nur dann habe ich wieder klares Wasser. Klar, die Sünde ist immer noch da, die ist irgendwo da unten da, aber vor Gott darf ich wieder rein dastehen. Und Gott steckt hier eigentlich in der Zwickmühle. Auf der einen Seite ist Gott Liebe. Gott möchte uns retten, aber auf der anderen Seite ist Gott auch gerecht. Und sagt, wenn wir sündigen, wenn wir uns trennen, wenn wir eigentlich das Natürliche loslassen, dann können wir nicht leben. Dann müssen wir sterben. Und das Einzige, was Gott machen konnte, sehen wir ein paar Kapitel vorher in Jesaja 53. Jesaja 53 und dort die Verse 5 und 6. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist unsere Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, die wandelten. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also letztendlich ist Jesus für uns? Ans Kreuz gegangen, damit wir die Möglichkeit haben, wieder diese Verbindung zu haben mit Gott. Wenn wir uns die Zeit nehmen, um Gott mehr zu verstehen, um das Gesamtbild zu verstehen, dann werden wir auch Gott mehr verstehen lernen und können wir auch die Beziehung zu ihm noch mehr vertiefen. Dann sehen wir, dass er eigentlich unser Bestes möchte. Er möchte nicht, dass Mensch und Gott voneinander getrennt sind, sondern er möchte, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Dass das, was eigentlich zusammengehört, auch wieder zusammengehören kann. Wichtig dabei ist, dass wir uns nicht davon beeinflussen lassen, von einem Moment, den wir gerade in unserem Leben erleben, wo wir uns fragen, wie kann Gott es zulassen? Wie kann es sein, dass es Leid in dieser Welt gibt? Sondern dass wir wissen, Gott ist eigentlich noch viel größer. Das ist eigentlich wie so ein Eisberg. Du siehst nur so die Spitze des Eisberges und unten drunter ist nur so ein Riesengewülst. Oder wie bei der Karotte. Du hast oben drüber, aus der Erde guckt so ein bisschen das Grüne raus und unten drunter ist die ganze Karotte, die ganze Möhre. Das Rüebli. Und Gottes Wort ist nicht unerforschlich. Gottes Wort erklärt sich selbst. Wenn wir das Wort Gottes miteinander vergleichen und das studieren, dann verstehen wir Texte. Dann können wir verstehen, wie davon die Rede ist, dass im Alten Testament, dass es immer von diesem Gott des Krieges ist. Aber wenn wir eigentlich das Alte Testament betrachten, dann sehen wir, dass viel mehr Gottes Liebe betont wird, als dass Kriege geführt werden. Es ist wichtig, das Gesamtbild zu kennen und nicht einfach nur einzelne Aspekte. Ich sprach davon, dass ich mich als Atheist bezeichnen kann. Denn ganz klar, so wie die Allgemeinheit Gott sieht, ist Gott gar nicht. Und was haben wir für einen Vorteil, dass wir Gott kennengelernt haben und dass wir das auch anderen weitergeben können, die davon noch gar nichts gehört haben oder die nur das verkehrte Gottesbild gesehen haben. Ich finde Jeremia, Kapitel 29, das ist der letzte Text, den ich mit euch aufschlagen möchte. Jeremia, Kapitel 29 und dort Vers 11. Der ist wahrscheinlich auch den meisten bekannt. Das war mal so die Jahreslosung. Ich weiß nicht mehr wann, aber sehr wertvoller Text. Jeremia 29, Vers 11. Ja, hier ist jetzt die Elberfelder. Aber in der Luther, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Gott sehnt sich danach, dass die Hütte Gottes, das Zelt Gottes, dass er wirklich mit uns gemeinsam so am Lagerfeuer sitzen kann und das genießen kann, einfach die Gemeinschaft miteinander. Dass er mit uns auf Augenhöhe wieder miteinander sprechen kann. Und nicht, dass wir Angst vor ihm haben müssen und uns verstecken, sondern dass wir ihm begegnen dürfen, Tag für Tag, weil wir erleben, dass seine Liebe so groß ist und er alles für uns gegeben hat, damit wir leben können. Das wünsche ich uns, dass wir Gottes Charakter immer mehr kennenlernen können. Amen.